Der Erbauer des Schiffes, Thomas Andrews, steht mit verschränkten Armen im Rauchsalon. Seine Schwimmweste hat er über einen Stuhl gelegt. Er hat beim Beladen der Rettungsboote geholfen, wo er nur konnte. Jetzt will er mit seinem Schiff untergehen.
Einige Besatzungsmitglieder springen jetzt über Bord in die Tiefe. Mehrere Passagiere tun es ihnen nach.
Auch Lightoller ist jetzt nicht mehr zweiter Offizier des größten Schiffes der Welt. Er ist nur noch Mensch. Ein Mensch, der sein Ende vor Augen hat. Ihm graust davor, inmitten der Menschenmasse zu sein, wenn alle im eiskalten Wasser um ihr Leben kämpfen und der Überlebensinstinkt sie daran hindert, schnell unterzugehen. Wenn alle mit den Armen rudern und ohne Hoffnung auf Rettung verzweifelt um Hilfe schreien. Das will er nicht erleben. Er will sterben, ohne die Panik um sich herum.
Ich wollte es so schnell wie möglich hinter mich bringen. Darum kletterte ich auf die Brücke.
Das Heck steht fast so steil wie eine Felswand. Direkt vor Lightoller versinkt gerade das Krähennest, der Ausguck, der normalerweise 30 Meter über dem Schiffsdeck in den Himmel ragt. Es kommt zu einem gewaltigen Getöse, als die Kessel im Maschinenraum aus ihrer Verankerung gerissen werden. Der zweite Schornstein stößt einen Funkenregen aus. Das Schiff taucht langsam nach vorn weg. Jetzt oder nie.
Ich stürzte mich kopfüber ins Wasser. Es war, als würde ich mit 1000 Messern durchbohrt. Und für einige Momente verlor ich komplett die Kontrolle über die Dinge.
Lights wird sofort in die Tiefe gesogen und gegen das Gitter der Entlüftung gesaugt. Der Sog ist heftig. Lightoller weiß, was geschieht, wenn sich das Gitter löst. Dann saugt ihn die Anlage in Sekundenschnelle in den Bauch der Titanic, hinunter bis aufs unterste Deck. Er klebt am Gitter, er strampelt mit den Beinen.
Ich war dabei zu ertrinken.
Und dann geschieht das Unfassbare. Im Bauch der Titanic explodieren ein, vielleicht auch mehrere Kessel. Es kommt zu einem sagenhaften Luftausstoß und Charles Lightoller wird regelrecht herauskatapultiert aus dem düsteren, nassen Grab, das ihm bereits sicher war. Er fliegt einige Meter durch die Luft, landet auf dem Wasser, ringt japsend nach Atem. Das Leben hat ihn zurückgeholt.
Als Lightoller sich umblickt, entdeckt er direkt neben sich das Notboot, das ihnen vom Dach der Offiziersquartiere weggerutscht war, das sie nicht mehr beladen konnten. Es schwimmt Kiel oben. Er klammert sich an ein Tau aus dem Boot und hält sich daran fest.
Um mich herum waren viele Menschen. Einige schwammen noch. Andere waren bereits dabei zu ertrinken. Ein einziger Albtraum.
Sie alle befinden sich in unmittelbarer Nähe des untergehenden Schiffes. Lightoller rechnet damit, dass der Sog sie jeden Moment in die Tiefe reißen wird. Als das Schiff fast senkrecht steht, bricht der zweite Schornstein. Er ist so groß, dass zwei Autos bequem nebeneinander durchfahren könnten. Mit einem weithin hörbaren Krachen landet er direkt neben Lightoller auf dem Wasser.
Er verpasste mich um wenige Zentimeter.
Direkt neben ihm werden einige Männer von der gigantischen Stahlsäule erschlagen. Für Lightoller aber wird dieser Schornstein zum Segen. Denn er schleudert das Notboot und alle, die daran hängen, von der untergehenden Titanic weg.
Als Lightoller aufblickt, stellt er fest, dass er nun wie durch ein Wunder weit genug entfernt ist, um nicht von dem Sog der untergehenden Stahlmassen mitgerissen zu werden. Einige Männer versuchen mit ihm, sich auf den Kiel des umgeschlagenen Bootes zu retten.
Auch ich hangelte mich auf das Boot, nachdem ich länger, als ich mich daran erinnern möchte, im eisigen Wasser verbracht hatte.
Am ganzen Körper zitternd und mit fast unkontrollierbar klappernden Zähnen beobachtet er, wie die Titanic endgültig versinkt.
Zunächst taucht der Bug des Schiffes unter. Alle beweglichen Gegenstände rutschen mit einem Höllenlärm bugwärts. Die Schiffsbeleuchtung fängt an zu flackern und erlischt schließlich ganz. Das riesige Schiff bricht in zwei Teile auseinander. Der Bug taucht zuerst ab, verschwindet sachte in der Tiefe. Das Hinterschiff fällt noch einmal gerade aufs Wasser, läuft langsam voll. Wieder hebt sich das Heck steil in die Luft. Die an Bord zurückgebliebenen Menschen, die sich im hinteren Teil des Schiffes festgeklammert haben, stürzen einzeln, zu zweit oder in kleinen Grüppchen 75 Meter in die Tiefe. Ein paar Minuten verharrt das Heck in seiner aufrechten Stellung. Dann geht auch das Hinterschiff unter.
Mit eindrucksvoller Würde, allmählich immer schneller werdend, begab sie sich fast lautlos auf ihre letzte traurige Fahrt an ihren ewigen Ruheplatz in den unergründlichen Tiefen des kalten, grauen Atlantiks.
Es ist 2.20 Uhr. 10 Meilen entfernt macht der wachhabende Offizier seinem Kapitän zum letzten Mal Meldung über das merkwürdige Passagierschiff, das ihm so viel Kopfzerbrechen bereitet hat.
Es ist weg, Sir. Man kann keine Lichter mehr sehen.
Weg? Schön, danke. Dann müssen wir uns nicht mehr darum kümmern.
Als die Titanic am 15. April 1912 um 2.20 Uhr in die Tiefe sinkt, befinden sich Hunderte von Menschen im eisigen Wasser und rudern mit den Armen. Die Temperatur liegt mit -2 Grad unter dem Gefrierpunkt. Sie schreien um Hilfe. Fast eine Stunde dauert der Todeskampf.
In den Rettungsbooten hört man die markerschütternden Schreie der Ertrinkenden. Sollte man nicht zurückrudern, um zu helfen? Besonders die Frauen, deren Ehemänner an Bord der Titanic zurückgeblieben sind, flehen darum, zur Unglücksstelle zu fahren. Aber die meisten Leute in den zum Teil kaum halbvollen Booten haben Angst davor, dass die Ertrinkenden auf die Boote einstürmen und sie zum Kentern bringen. So harren sie lieber in 100 Meter Entfernung aus und unternehmen nichts. Manche der Menschen in den Rettungsbooten halten sich die Ohren zu, um die gellenden Schreie nicht hören zu müssen.
Lediglich Boot Nummer 14 unter dem Kommando des 5. Offiziers Harold Lowe will an der Unglücksstelle Menschen auflesen. Doch so hart es auch ist, sie müssen abwarten, bis die meisten Passagiere nicht mehr leben.
Man hätte nichts anderes machen können. Es wäre Selbstmord gewesen. Was kann man mit einem einzigen Boot ausrichten, wenn 1600 Menschen ertrinken?
Als nur noch einzelne Schreie zu hören sind, rudert Offizier Lowe in der finsteren Nacht kreuz und quer umher und sucht nach Überlebenden. Schließlich muss er sich traurig eingestehen, er hat zu lange gewartet. Eine grausige Stille liegt über dem Ozean, als das Schreien schließlich erstirbt. Ein Schreien, das alle Überlebenden für den Rest ihrer Tage nicht vergessen werden. Das Gefühl von Schuld wird sie immer begleiten.
Auf Leitollers umgedrehtes Boot haben sich mittlerweile mehr als 30 Männer gerettet. Sie stehen in klatschnassen Kleidern auf den rutschigen Planken des kippeligen Bootes und geben sich gegenseitig Halt und Wärme. Inzwischen ist Seegang aufgekommen.
Das eisige Wasser kocht uns langsam, aber sicher die Beine hoch.
Nicht alle schaffen es, sich auf dem Boot zu halten. Im Laufe der Nacht geschieht es gleich mehrmals, dass einer den Halt verliert und ins Wasser gleitet.
Keiner vermochte ihnen zu helfen.
Leitoller bemerkt den stärker werdenden Wellengang, übernimmt das Kommando und sorgt so dafür, dass das Boot in Balance bleibt.
Lehnt euch zur Seite. Steht gerade. Lehnt euch nach links. Auf diese Weise gelang es uns, unsere Füße auf den rutschigen Planken zu halten.
Auch die beiden Funker haben sich auf das Boot gerettet. So weiß Leitoller, welche Schiffe sich zu ihrer Rettung auf den Weg gemacht haben. Beim ersten Tageslicht ist die Carpathia hier, wiederholt Leitoller immer wieder, um Hoffnung zu verbreiten. Aber er weiß, dass ihrer aller Leben an einem seidenen Faden hängt. Das umgekippte Boot wird nicht mehr lange durchhalten. Eine falsche Bewegung und sie kentern.
Die unterkühlten Männer zittern wie Espenlaub. Angestrengt hält Leitoller nach der Carpathia Ausschau.